Dreiblick, der Podcast Media People Stories. Von Künstler, für Künstler und Medienschaffende mit Mihail Lee. Heute mit einem Schauspieler. Er hat über 200 Rollen im Film und Fernsehen besetzt. Er hat sich lange Zeit der Letzte im Abspann genannt. Heute nennt er sich nicht mehr der Letzte im Abspann. Wie es dazu kam, nicht mehr der unglückliche Zweite zu sein und was Loslassen mit einem bewirken kann, dass die Liebe ins Leben kommt, man bessere Rollen bekommt und so eine gewisse Zuversicht und Gelassenheit im Leben, was einen dann nach vorne bringt, wie er das erlebt, auch warum er jetzt mehr zu seinem Körper steht als vorher und er glücklicher ist als je zuvor, das erzählt uns heute im Podcast Schauspieler Nikolai Will. Hallo.
Hi, und Nikolai Will ist schon vor Lachen gleich die Brille angelaufen, aber alles gut.
Warum vor Lachen? Was war jetzt lustig?
Keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Na, ich fand lustig, dass du nochmal auf mein, oh Gott, ich habe praktisch selbst über meinen ehemaligen Hashtag bzw. Instagram-Namen gelacht. Nicht mehr der Letzte im Abspann und dass ich mich dann irgendwann genannt habe, nicht mehr der Letzte im Abspann. Wenn das jemand anderes plötzlich sagt und dich so vorstellt, ist es irgendwie, finde ich das irgendwie witzig.
Es hat ja auch einen Grund, ne? Warum dich damals der Letzte im Abspann genannt hast. Magst du kurz erzählen, worum es da ging oder wie du auf den Namen kamst?
Das ist so ein bisschen ein ironischer Umgang damit, dass ich der bin, der halt immer jahrelang wirklich die allerkleinsten Rollen zu spielen hatte. Und der Running Gag war tatsächlich, dass ich ganz oft im Kino saß oder den Film angeschaut habe. Und der letzte Name, der im Abspann genannt war meist meiner. Aber auch das kann man ein bisschen aufdröseln. Manchmal war mein Name der letzte, weil ich Will heiße. Weil einfach die Namen nach ABC-Reihenfolge, nach den ABC geordnet waren. Und manchmal stand hinter meinem Namen noch UVM und viele mehr.
Immerhin waren...
Oft bin ich der Letzte, der es noch in den Abspann geschafft hat.
Ich wollte gerade sagen, immerhin waren deine Rollen bedeutend genug, dass man dich überhaupt in den Abspann genommen hat.
Richtig.
Du hast im Vorgespräch gesagt, du warst oftmals der unglückliche Zweite. Was meinst du damit?
Genau, also der unglückliche Zweite in dem Sinne, dass man mir halt oft nach einem Casting gesagt hat, so, ach Mensch, Nikolai, das tut uns leid. Du hast dem Regisseur wirklich richtig gut gefallen, aber jetzt im letzten Moment ist es Mr. XY geworden aus dem und dem Grund. Es ist aber gar nicht schlimm, der Zweite zu sein. Erstens, weil ich auch sehr oft der Erste war. Das einzig Fiese, wenn man jahrelang bei Castings so etwas gesagt bekommt, ist, du bekommst keine Urkunde dafür. Du kannst keine Beweise, so übrigens, ich war der Zweite im Casting. Ob das jemand glaubt, liegt daran, wie sehr man halt deiner Person glaubt. Und ich habe es auch irgendwie jahrelang für eine Phrase gehalten, die man halt jedem sagt von Platz 2 bis 50 im Casting. Ne? Also jeder, der die Rolle nicht bekommen hat, hatte gefühlt das gesagt bekommen. Warum ich mittlerweile daran glaube, dass das bei mir wirklich so ist, dass ich oft der Zweite war, ist, weil ich tatsächlich gerade in der Pandemiezeit davon profitiert habe. Ich war zuerst der Zweite und dann gab es jetzt 2-3 Mal bei wichtigen Rollen Gründe, dass ich dann doch noch der Erste wurde.
Ist quasi nachgerückt. Lass uns doch mal, bevor wir...
Genau, ja.
Lass uns doch mal, bevor wir in deine Schauspielkarriere reingehen, zurückschauen auf deine Anfänge. Du warst 17, da hast du deinen ersten Film gedreht als Schauspieler und sogar den Jugendfilmpreis gewonnen. Wie ging es da für dich weiter? Stand da die Welt offen und du warst der berühmteste und begehrteste Jungschauspieler damals? Oder was ist passiert?
Ja, genau so ist es. Also ich war dann weltberühmt. Ich bin dann erstmal gleich nach New York geflogen und wurde für den Oscar nominiert. Das Ja gut, ganz so was nicht. Nee, erstens war es kein Film, war es ein Kurzfilm. Ja, ein Kurzfilm, der auch ganz zufällig zu mir gekommen ist. Ich war in einem Jugendzentrum und hatte die sehr schöne Aufgabe, einen Simpson-Abend zu gestalten. Also ich saß in diesem Jugendzentrum ungefähr 5, 6 Stunden und durfte ganz viele Simpson-Folgen durchschauen und sollte aus den Top 5, Top 10 einen Abend gestalten, einen originellen Abend gestalten. Und irgendwann saß so ein junger Filmemacher neben mir. Man kam so ein bisschen in Smalltalk und hat mir erzählt, er macht so einen Kurzfilm demnächst, da geht es um den geistig behinderten Jungen. Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt ein Jahr schon an so einer freien Theaterbühne gespielt, habe mich schon total so in die Schauspielerei verliebt. Ja, da typisches Schauspielerklischee. Es gibt ein paar Dinge, die Schauspieler sehr gerne spielen. Das Klischee ist Psychopathenrolle. Jeder Schauspieler will zuerst, das ist immer der größte Traum, lass mich mal einen Psychopathen spielen, bis du es mal gespielt hast und irgendwann ist das auch eine ausgelutschte Nummer. Und wenn du aber erst ein Jahr Schauspieler in der Schauspielerei bist und dann irgendwie gehört hast, oh, es gibt eine Rolle, wo du einen geistig Behinderten spielen kannst. Ich weiß gar nicht mal, ob man das heute so sagen darf. Habe ich das halt gleich schon als so eine total interessante Herausforderung gesehen.
War das einfach für dich, diese Rolle zu verkörpern, oder hast du dich schwer getan?
Es war tatsächlich bemerkenswert einfach, weil ich instinktiv erkannt habe, dass ich meine Schwächen nutzen kann. Und zwar, ich habe das immer noch so ein bisschen in mir, ich bin so ein bisschen leicht der grobmotorische Typ. Und ich wusste einfach, habe dann auch eine Verwandte gehabt, die in so einer Einrichtung gearbeitet hat, konnte da Fragen stellen und habe ein paar Erkenntnisse dadurch bekommen. Erstens, dass Menschen, die diese Behinderung haben, sehr im Hier und Jetzt leben, also in ihren Emotionen sehr ungefiltert sind. Das heißt, ich wusste, ich musste in meiner Emotion einfach nur, also wenn sich diese Figur freut, dann freut die sich aber auch hemmungslos. Dann ist das nicht wie ich, man kontrolliert seine Emotionen nicht. Wenn man etwas aufregt, wenn man wütend ist, dann man lässt es ungefiltert raus, fast wie ein Kind. Und was ich instinktiv auch noch mit reinnehmen konnte, ist eben, und das war praktisch der Trick an der ganzen Rolle, damit hat schon hervorragend funktioniert, ist, dass ich jede Bewegung verkompliziert habe. Ich habe mir immer überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tasse oder so angefasst habe, wie kann ich denn das so kompliziert wie möglich machen? Und schon sieht eine Bewegung behindert aus.
Ja, und du hast es ja so authentisch dargestellt, dass du diesen Preis abgesahnt hast am Ende. Und interessant ist, dass dein Motto auch so ein bisschen ist, sein inneres Kind am Leben zu erhalten und sich immer wieder zu erlauben, auch Kind zu sein. Und das hast du in der Szene ja dann auch genutzt.
Ja, es war tatsächlich so, dass ich, deswegen, es war fast, also fast alles, was wir gedreht haben, waren One-Takes. Aber nicht in dem Sinne, es war nicht mal so in dem Sinne, dass da alle vom Ort waren, die vor Ort waren, irgendwie gesagt haben, dass die so geflasht waren von allem, was ich gemacht habe. Wir haben sogar noch so drüber gescherzt, was wird das wohl werden und so weiter. Aber es ist durch dieses, dass man jede Szene höchstens zweimal gedreht hat, es ist so unfassbar echt geworden. Weil ich hatte ja keine Technik, kein wirklich tiefes schauspielerisches Wissen. Und deswegen hatte ich die zwei Anhaltspunkte, dieses, ich verkompliziere meine Bewegungen, ich bin in meiner Emotion im Hier und Jetzt und ansonsten bin ich einfach ich, die diese Figur unglaublich echt gemacht haben. Und ich muss wirklich sagen, es hat ungefähr 10 Jahre gedauert, bis mir wieder eine Darstellung geglückt ist, die das Niveau hat.
Jetzt hast
Weil
du
ich
ja
an diese
natürlich.
Echtheit, an diese Unschuld nicht mehr rangekommen bin.
Was denkst du, woran das lag?
Da kann man vielleicht tatsächlich das Beispiel eines Kindes nehmen. Ich war wie ein Kind vor einer Kamera. Ich wusste noch gar nicht, vor was ich überhaupt Angst haben soll. Ich hatte keine Technik zur Verfügung, also konnte ich nur mich nehmen.
Heißt das dann,
Und
dass du in
dadurch
der
war ich
Zeit. Heißt das dann, dass in den Jahren, wo du in der Szene warst, weil du hast ja bis dato über 200 Rollen gespielt, du dieses
also bis
Kindliche und
jetzt,
dieses,
ja.
genau, das Kindliche und das Echte, dieses Angstfreie verloren hast?
Ja, also irgendwann hat sich der Kopf zu sehr eingeschaltet, weil eigentlich bin ich jemand, der wirklich sehr im Kopf ist, das mir auch sehr oft im Wege gestanden hat. Aber auch da habe ich in die letzten Jahre so eine Strategie für mich gefunden. Das ist einerseits über Improvisation, das ist etwas, was ich sehr für mich entdeckt habe, wo ich mich sehr wohlfühle. Und weil ich mit meiner Freundin zusammen eine Webserie mache, Mandy und Wilfried, wo ich mal komplett den Perfektionismus über den Haufen geworfen habe. Also ich habe mir da komplett verboten, im Kopf zu sein, sondern einfach ganz schlichte Figuren haben wir zusammen entwickelt, mit denen man halt sofort loslegen kann, mit denen man in jede Situation reingehen kann. Und egal was passiert, alles ist für diese Figuren irgendwie faszinierend.
Was ist
Das
denn
sind
passiert?
Clownsfiguren.
Ja, wann ist dann der Zeitpunkt gewesen, dass der Kopf sich eingeschaltet hat, wo du nicht mehr so frei warst wie damals als 17-Jähriger, wo du quasi nach zwei Takes diese Szene im Kasten hattest, diesen Preis gewonnen hast? Ging es danach für dich nahtlos weiter? Und was ist passiert, dass der Kopf dann lauter wurde und du nicht mehr frei spielen konntest?
Ja, das Problem ist, je mehr du weißt, desto mehr kannst dann auch zur Belastung werden. Also desto mehr bist du im Kopf und bei mir kommt sozusagen die kleine Krankheit des Perfektionismus dazu. Auch deswegen ist es gut, dass ich praktisch solche Figuren entwickelt habe, wo ich komplett Perfektionismus über den Kopf, über Bord werfe. Und was wollte ich gerade?
Jetzt hast du ja auch gesagt, dass du sehr perfektionistisch bist und dazu neigst,
Genau.
im Kopf zu sein. Je mehr du mit der Zeit gewusst hast, heißt das, du
Genau.
hast dann, als du dann den Preis abgesahnt hast, angefangen, Schauspiel zu studieren oder wie ging es dann weiter für dich?
Schauspielen zu studieren im Sinne von Learning by Doing. Also ich habe in Würzburg an eigentlich fast jeder freien Bühne, die es dort gab, gespielt. Und die Regisseure, die da meistens gearbeitet haben, das waren Profis. Also ich habe sehr viel mit jemand, der heißt Andreas Büttner, zusammengearbeitet. Und das war zum Beispiel jemand, der von der Ernst Busch kam. Das heißt, ich habe alleine unter seiner Regie 7 oder 8 Stücke gemacht. Und dann wusste man halt immer mehr über die Schauspielerei. Und je mehr du weißt, ja, desto mehr kann das Wissen auch manchmal zur Belastung werden, weil plötzlich du schaust auf alles kritischer, du hinterfragst plötzlich alles. Und bei mir hat auch immer mitgespielt, ja, dann bin ich auch immer der Typ gewesen, jetzt ist dieses Wettbewerbsdenken bei mir nicht mehr da, aber früher, als ich Theater gespielt habe, ich wollte immer der Beste auf der Bühne sein. Also ich war da so ein bisschen kleiner an die Wandspieler. Wurde dann auch irgendwann nicht mehr, manchmal von Kollegen nicht mehr so gemocht, weil ich war erstens der Jüngste in dieser ganzen freien Theaterszene und war dann immer der von den Kritikern herausgehoben wurde. Also da gab es dann wirklich Kritiken wie: Als Star der Produktion entpuppt sich nicht zum ersten Mal. Das war dann tatsächlich eine Kritik, die nicht aufgehängt wurde, weil sich zu viele auf den Schlips getreten gefühlt haben. Also ich war halt sehr, wenn man dann immer noch der Beste sein will, dann ist man natürlich noch mehr im Kopf. Also du kannst nicht krampfhaft der Beste sein wollen und dabei vollkommen entspannt sein. Das passt irgendwie nicht zusammen. Also deswegen irgendwann auch so ein bisschen durchzuatmen, ein bisschen den Perfektionismus über Bord zu werfen, ist keine dumme Idee.
Jetzt hast du ja 200 Rollen gespielt bis heute.
Ja.
Wann denkst du, nach der wievielten Rolle konntest du einen Schritt zurücktreten und sagen, puh, ich muss entspannter sein, weg vom Kopf? Kannst du das benennen, wann es Klick gemacht hat bei dir?
Es war, glaube ich, die Rolle 57 oder 58, ich kann das nicht genau sagen. Nein. Muss ich jetzt gerade selber überlegen, wann war das?
War das jetzt erst vor kurzem mit der Rolle 199 oder war das schon im
Nein,
ersten
ich
Drittel?
muss jetzt gerade so lustig, dass wir mit den Zahlen rumwerfen, weil ich vorher gesagt habe, ich bin so ein Zahlenfetisches. Was wollte ich gerade sagen?
Ist irgendwas passiert, dass es.
Ich glaube, entspannter bin ich geworden, als ich erkannt habe, dass die Rollen oder die Leistungen von mir am besten angekommen sind, wo ich ziemlich nah an mir geblieben bin, wo ich sehr ehrlich war. Also wo ich praktisch die Verwandlung in einer Rolle nur so weit getrieben habe, wie halt zum Beispiel gerade der Tick ist oder die Erkrankung ist. Ich kann ein Beispiel gerade nennen, das war so eine Schlüsselszene. Deswegen habe ich gesagt, circa 10 Jahre später bin ich wieder in die Qualität reingekommen. Da habe ich in Salzburg einen Abschlussfilm gedreht, der hieß Kleines Püppchen Teddybär. Und da hatte ich plötzlich wieder eine ähnliche Herangehensweise wie an den geistig behinderten Jungen. Und zwar, da hatte ich die schwierige Aufgabe, einen Pädophilen zu spielen. Und das fand ich sehr schwierig, weil erstens, ich wollte überhaupt keine Klischees bedienen. Ich habe mir lauter als Vorbilder alle, also es gab so 4, 5 Filme, wo solche Figuren vorkamen. Tatsächlich auch 2 Hollywood-Produktionen oder 3, eine mit Kevin Bacon. Und Kevin Bacon hat mich nicht überzeugt. Also ich habe mir tatsächlich das erste Mal eine Hollywood-Produktion angeschaut und gesagt, nee, ich finde nicht gut, was der macht. Und zwar hat mich gestört, dass er diese Rolle so Hollywood-mäßig gespielt hat. Er hatte die ganze Zeit, wenn er das spielt, immer so was Dämonisches reingelegt, so einen dauerintensiven Blick gehabt. Und dann habe ich überlegt, vor allem hier war es auch nochmal eine interessantere Aufgabe, weil der Pädophile war der Protagonist. Und es wurde davon erzählt, wie jemand unter diesem Trieb leidet und dagegen ankämpft. Und es gab aber eben auch sage ich, die Szenen, die Klischee hätten werden können. Ich hatte eine Schlüsselszene, die man eigentlich sehr gerne bei so Figuren nimmt und deswegen war es eben sehr gefährlich, dass das klischeemäßig wird. Und zwar, ich bin auf einem Spielplatz und da schaukeln Mädchen und ich spreche die an. Und das war meine Schlüsselszene, wo ich mir überlegt habe, wie mache ich das? Wie kommt dieser Typ am ekligsten oder am abschreckendsten rüber? Da habe ich gedacht, ja klar, indem ich das bin. Ich muss da stehen. Es muss einfach ich sein, der die da anquatscht. Ich darf da nichts spielen, sondern so wie ich gerade aussehe, da war ich auch nicht sehr vorteilhaft so vom Körper. Und wenn ich dann sehr nett diese Mädchen anspreche, ohne irgendetwas draufzusetzen, aber der Zuschauer weiß, was denn mein Trieb ist durch alle anderen Szenen im Film, weil das ist nämlich auch Film. Film ist durch ganz viele Einzelmomente setzt sich eine Figur zusammen. Das heißt, du musst nicht 100 Dinge auf einmal spielen. Wenn gesetzt ist und der Zuschauer weiß, ich habe diesen Trieb, kann ich mich danach sowas von normal verhalten, weil alles hat dann diese Untermalung. Und dann habe ich mir noch einen Coach in dem Moment zur Seite geholt, weil mir wichtig war, ich wollte nicht, während ich das Spiel irgendwie so eine Method-Acting-Geschichte machen. Weil man geht ja immer kurz, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, kurz bevor ich, also wenn ich mich richtig intensiv so vor einem Dreh mit einer Rolle beschäftige, dann ist es spätestens 1, 2 Wochen vorher so, dass ich richtig schwanger gehe mit der Rolle. Das heißt, spätestens eine Woche vorher wäre es sonst bei mir passiert, ich gehe spazieren und beginne, weil ich halt die Rolle in mir habe, so Kindern hinterherzuschauen. So nach dem Motto, weil halt die halbe Figur in mir drinsteckt. Und da hat mir jemand dann einen Mechanismus an die Hand gegeben, indem er mir Düfte gegeben hat. Wir haben praktisch mit Düften gearbeitet. Ich wittere, ich nehme, wenn ich ein kleines Kind sehe, besonders angenehme Düfte wahr. Das heißt, ich hab das in etwas übersetzt, was dann aber für den Zuschauer über die Kamera so wirkt, als wäre der angenehme Duft, den ich empfinde, ein Trieb, ein Gefühl zu dem Mädchen. Ich konnte das praktisch spielen, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen über ein Kind, die ich mir als Privatmensch nicht machen möchte.
Wenn du jetzt 2, 3 Wochen vorher in der Rolle des Triebtäters, des Pädophilen durch die Gegend gelaufen bist, wurdest du auch so von den Leuten als Pädophiler wahrgenommen und die Eltern haben Angst bekommen von dir?
Das weiß ich nicht mehr. Beziehungsweise ich habe ja vorgebaut. Ich habe da ja schon vorgebaut. Ich habe ja praktisch schon am Anfang der Vorbereitung. Also ich habe ja die Rollenvorbereitung so gestartet, dass ich den Coach getroffen habe, weil ich eben gar nicht in diesen Moment hinkommen wollte. Und da merkt man eben auch, dass man, das ist eben dann vielleicht auch der Vorteil vom Film, du musst nicht überall so diese große Maschinerie irgendwie auspacken und so sagen, ich bin jetzt vollkommen und ganz die Rolle. Es reicht einfach, wenn es auch sehr glaubwürdig danach aussieht bei manchen Dingen.
Jetzt weiß ich von dir, dass du sehr oft diese Klischee-Rollen bedienst, Behinderter, Pädophiler, Mörder, keine Ahnung. Hast du Angst gehabt? Ich glaube, du warst beim ZDF ja auch für Aktenzeichen XY für so eine Triebtäterrolle zu sehen. Und viele Zuschauer verwechseln ja oft Schauspiel mit Realität. Hast du Angst gehabt, dass die Leute dann denken, wow, da ist der Triebtäter, er ist pädophil, dass du mit der Rolle gleichgesetzt wirst im wahren Leben, wenn man zu viel von diesen Rollen bedient?
Bei Aktenzeichen XY ist es vielleicht tatsächlich die einzige Gefahr, dass man da Angst haben muss, weil das ist schon öfter passiert, dass dann Leute, die dort Täter gespielt haben, dass sich das so im Kopf vermischt, die Leute durch die Gegend laufen und plötzlich denken, also plötzlich, dass das Täterbild mit dem Schauspielerbild verwechseln. Ich bin da sehr angstfrei, deswegen, weil ich weiß, dass ich so im Alltag sehr unsichtbar bin. Also ich bin jemand, der sehr in Rollen verschwindet. Mich erkennen Leute nicht im Alltag. Also ich hatte auch zwei, dreimal, ach schon öfter in meinem Leben, Situationen, wenn ich auf Festivals oder so war, Leute haben sich gerade über mich unterhalten, über mich, der auf der Leinwand ist, und nicht gemerkt, dass ich neben ihnen sitze. Also ich bin, das ist auch stimmlich schon so. Ich klinge privat, wenn ich mit dir spreche, immer so ein bisschen nach Schnupfen. Weil sobald man mein Demoband anschaut, meine Stimme vor der Kamera ist auch eine ganz andere. Also wenn ich in der Rolle bin, spreche ich auch ganz anders. Also ich bin kein Selbstdarsteller. Ich verschwinde meistens immer in den Rollen und werde dahinter ziemlich unsichtbar, die Privatperson.
Gefällt dir das, dass du im Privaten unsichtbar wirst und nur vor der Kamera dann aufblühst? Oder würdest du gern privat auch gesehen werden?
Das ist eine schwere Frage, ich muss gerade überlegen.
Ist das was Bewusstes, was du an- und ausknipst?
Ist das was Bewusstes, was ich an- und
Oder
ausknipse?
hilft dir die Kamera vielleicht, aus dir
Zu viele Fragen
rauszukommen?
hintereinander.
Okay.
Ich komme doch an der ersten Frage. Jetzt die zweite, die schon sehr tiefgreifend war. Wenn die dritte hinterherkommt, dann kriege ich das
Ja, es soll dir
Mikrofon
nur ein
in der
bisschen
Hand.
helfen, deine Antwort zu finden.
Ja, ich finde die auch. Ich muss nur tatsächlich, gibt es manche Antworten, die kann man nicht aus der Pistole schießen. Lass mich mal kurz nachdenken.
Ich gebe dir die Zeit.
Mir ist nicht wichtig, im Alltag gesehen zu werden. Weil, so wie man, also wenn man, sage ich mal, durch die Stadt läuft und von Leuten angesprochen wird, waren es erfahrungsgemäß Dinge, für die ich nicht unbedingt angesprochen werden möchte. Ich habe zum Beispiel, deswegen habe ich erkannt, dass eine Bekanntheit überhaupt keinen wirklichen Wert hat, weil ich habe ganz am Anfang, als ich in Köln war, wirklich unfassbar viel von diesem Gerichtsshow-Scheiß gemacht. Das ist sozusagen meine dunkle Vergangenheit. Und da wurde man manchmal angesprochen. Und das Schlimmste, was mir passiert ist, ich hatte eine Theaterpremiere, jemand kommt auf mich zu und spricht mich auf einer Theaterpremiere, wo du dich ja so ein bisschen künstlerisch wertiger fühlst. Man hat gerade den Piloten in Der kleine Prinz gespielt gehabt. Und da kommt jemand zu und spricht dich auf eine Gerichtssendungsrolle an. Das war mir so unangenehm. Und der erste Schritt, dass ich dann gesagt habe, sowas will ich nicht mehr machen. Nee, im Alltag ist mir das nicht wichtig, zumal auch mit Sendungen wie DSDS, Deutschland sucht den Superstar, Ruhm, Bekanntheit so entwertet ist, aber erkannt zu werden in der Branche von tollen Kollegen, das ist mega. Das ist etwas, was ich toll finde. Wenn dann irgendein Kollege, den ich vielleicht selber wertschätze, zu mir hinkommt und sagt, hey, ich habe dich in der und der Rolle gesehen, fand ich klasse. Sowas, da läuft man 3 Tage mit guter Laune durch die Gegend.
Was
Also
ist
sowas mag
denn
ich.
dein innerer Antrieb, um Schauspieler zu sein?
was mein innerer Antrieb ist, um Schauspieler zu sein.
Genau. Was erfüllt dich daran an dem Job?
Was mich?
Was dich an dem Job erfüllt?
Das ist ganz schwer zu sagen, wenn man das Gefühl sein ganzes Leben schon macht. Es hat bestimmt ein bisschen was damit zu tun. Ja, ich muss gerade selber ganz, ganz spontan drüber nachdenken. Es hat bestimmt etwas zu tun, dass man auf irgendeine Art und Weise gesehen werden möchte. Vielleicht ist es tatsächlich, dann trete ich aber jetzt wirklich vollkommen in das Schauspieler-Klischee, dass ich jemand war, der sehr lange nicht gesehen wurde. Also ich hatte eine Mutter, die sich nicht um mich gekümmert hat. Ich habe einen Vater, der sich nicht tiefgreifend um mich kümmern konnte, weil er schon, als ich 5 war, schweren Krebs erkrankt ist. Meine Mutter ein enormes Alkoholproblem hatte und nicht zu Hause war. Irgendwann konnte sich mein Vater nicht mehr um mich kümmern, musste mich ins Kinderheim geben. Im Kinderheim war ich der Jüngste. Es hat mich auch keiner gesehen. Wenn man mich gesehen hat, dann hat man mich nur auf eine missbräuchliche Art gesehen. Entweder war es der kleine Junge, den man ärgern konnte, oder der kleine Junge, der alle Vierteljahr von einer Tante ein großes Paket geschickt bekommen hat und das dann oben im Sekretariat vom Kinderheim auf den Schrank gestellt wurde, wo der kleine Junge nicht rankam, wo sich aber alle anderen, die größer waren als ich, draus bedient hat. Und bis dann das Geschenk bei mir angekommen ist, war nichts mehr drin. Also es heißt, vielleicht, wenn du die ganze Zeit oder wenn du früh aufgewachsen bist und die ganze Zeit nicht gesehen wurdest, vielleicht kam daher die Art, dass ich mich produzieren musste. Und was ich immer hatte seitdem und jetzt immer noch in meinem Leben ist, sich nicht geändert hat, mir mittlerweile sogar sehr geholfen hat im Leben, ist dieses sehr viel Reden, sehr viel erzählen wollen. Und darüber kann erstmal das Bedürfnis gekommen sein, dass ich gesehen werden wollte. Und dann hat mir halt dieser Prozess der Schauspielerei gefallen, weil ich erkannt habe, dass ich alles, was ich bisher schon erlebt habe, in Rollen reingeben kann und ich in der Lage bin, eine Tiefe reinzubringen, die andere nicht reinbringen können, weil ich schon so viel über das Leben wusste, schon so viel mitgemacht habe. Und das konnte ich super in Rollen reinlegen.
Das ist
Und
interessant.
plötzlich wurde dieser Koffer aus der Kindheit, dieses schwere Gepäckstück, eine riesen Geschenkkiste an Emotionen und Erinnerungen, auf die ich zurückgreifen kann.
Das Interessante ist ja, dass du eben meintest, du möchtest privat nicht in der Sichtbarkeit sein, als privater Nikolai, nutzt aber die Sichtbarkeit im Schauspiel. Warum hast du das so differenziert? Warum hast du nicht dann damals gesagt, hey, ich habe einen großen Schatz an Erfahrungen. Ich möchte es auch privat teilen. Ich möchte auch privat sichtbar sein. Warum grenzt du das so ab?
Das ändert sich ja gerade tatsächlich, oder es ändert sich jetzt gerade, es ändert sich mit dem, was wir gerade tun. Es ändert sich jetzt auch, hat sich auch jetzt in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren geändert. Jetzt, sage ich mal, die letzten 1, 2 Jahre, ist das eindeutig passiert, dass ich das Bedürfnis habe, auch weiterzugeben. Und zwar ist es ein bisschen dieses Prinzip Angebot-Nachfrage. Wenn immer mehr auf dich zukommen und etwas von dir wissen wollen, es immer mehr Menschen gibt, die tatsächlich wortwörtlich formulieren, dass ich eine Art Vorbild für sie bin, da habe ich gedacht, ja, das gefällt mir, das gefällt mir. So gesehen zu werden als jemand, der ein Vorbild ist, das finde ich großartig. Und warum ich, glaube ich, auch so einen Ehrgeiz habe in dieser Schauspielerei und wirklich etwas erreichen werde, wirklich das werden möchte, was ich mir wünsche, ist, weil ich es eine verdammt geile Geschichte finde, der Typ aus dem Kinderheim, der seine Eltern verloren hat, der missbraucht wurde, ist nicht in Drogen abgestürzt, ist nicht irgendwie in der Gosse gelandet, ist nicht irgendwie ein wahnsinniger Typ geworden, sondern der hat wirklich eine tolle Karriere hingelegt und vielleicht, was sogar noch besser ist, ist ein überdurchschnittlich positiver Typ geworden.
Da sprichst du was an. Du hast gesagt, Die Sichtbarkeit im Privaten kommt jetzt erst, vor kurzem. Ja. Und das war ja auch ein Prozess. Du hast angefangen, dich ja auch selbst zu akzeptieren, so wie du aussiehst. Du hast ja vor vielen Jahren mit deinem Gewicht ein bisschen gekämpft und wolltest schlank sein, bist jeden Tag ins Fitnessstudio, warst sogar in der Men's Health oder ne, diese Zeitschrift, wo du dann im Cover warst oder wo die Leute dann verfolgt haben, hey, ich trainiere und ich will meine Traumfigur bekommen. Da warst du ja sehr erpicht darauf, ein anderer Nikolai zu sein. Warum war das in dem Zeitpunkt so extrem und jetzt nicht mehr? Warum akzeptierst du dich jetzt, wie du bist, mit deinen Funden und hast dich jetzt so lieben gelernt, wie du bist? Und damals konntest du das nicht.
Ja, die erste Geschichte war, ich habe mich zu sehr von meinem Umfeld beeinflussen lassen oder zu sehr beeinflussen lassen von dem, was ich glaube, dass der Beruf von mir möchte. Und es gab irgendwann einen Schauspieler, der mir das natürlich ein bisschen ins Ohr gesetzt hat, der gesagt hat, na, musst schlank und gut aussehen fürs Fernsehen, mach ein bisschen was für deine Figur. Und irgendwann habe ich halt dann angefangen, mich ungefähr vor 3, 4 Jahren damit beschäftigen. Eigentlich war es zuerst eine gute Sache, weil da ging es mir tatsächlich nicht so gut mit dem Gewicht. Also da hatte ich noch mal so 5 Kilo mehr als jetzt. Und 5 Kilo mehr als jetzt mit keinerlei Sport. Jetzt habe ich zwar nur 5 Kilo gerade weniger, aber tue ein bisschen was für den Körper ab und an zumindest. Und bin den Jakobsweg gegangen, was eigentlich eine ganz tolle Erfahrung war. Dann ging es 7 bis 8 Kilo runter. Ja, und dann hatte ich mit dem Sport begonnen und dann habe ich mich richtig so reingestresst. Dann bin ich immer jemand, der gern ein Ziel hat. Auch da hatte ich wieder irgendwie das Bedürfnis, dann so eine Vorbildstory zu erzählen und wollte halt in die Men's Health kommen. Und das ist natürlich bemerkenswert, dass ich das tatsächlich allein mit meinem Willen geschafft habe. Natürlich in der Kategorie Abnehm-Story. Ich war jetzt nicht das Coverbottle. Auf dem Cover war Arnold Schwarzenegger. Was wollte ich gerade... Genau, ich habe das dann damals genannt, mich vorabendtauglich machen. Ich habe so in die Fernsehprogramme reingeschaut und ich habe halt diese Schauspieler gesehen, wo ganz viele ein bisschen dieses Schaufensterpuppen aussehen haben, wenn ich jetzt ein bisschen ganz fies bin. Und habe erst später entdeckt, wie dumm das eigentlich ist, weil sei doch nicht so wie jeder andere, sondern so viel interessanter. Also ich habe selber gemerkt, auch als Zuschauer, dass ich mich, wenn ich dieser dickere Schauspieler, der dann meistens nur einer im Cast ist, von dem immer direkt Fan wurde. Also ich mochte meistens im Cast immer diese eine dicke, oder vielleicht auch diese 2 dicken Figuren, die mochte ich meistens am liebsten. Und oft durften die auch originelle Nebenrollen spielen. Also es gab natürlich auch schlimme Klischee-Rollen, die manchmal Schauspieler, die kräftiger sind.
Aber jetzt, wo du das ansprichst, das hat ja auch was mit Selbstakzeptanz zu tun. Sich so annehmen, wie man halt ist und nicht Klischee oder sich von anderen was einreden lassen. Du musst jetzt so und so aussehen. Du verbiegst dich dann ja für andere, was nicht deinen eigenen Wertvorstellungen entspricht. Heißt ja auch dann neben Selbstakzeptanz auch loslassen von irgendwelchen Vorstellungen, von Erwartungen anderer. Und damit hat ja dein Glücklichsein ja auch angefangen. Ne? Dir kamen andere Rollen zugeflogen, die Liebe kam in dein Leben, dir geht's besser, du stehst zu deinen Wohlfühlgewichten. Wann ist das passiert, dass es Klick gemacht hat und du gesagt hast, ist mir egal, was andere wollen, erwarten. Ich möchte meinen Weg gehen, was sich für mich richtig anfühlt.
Einerseits, als ich wieder kräftiger wurde, natürlich als die Rollen kamen. Und andererseits tatsächlich, dass ich die Liebe gefunden habe. Also wenn man jemanden gefunden hat, der einen akzeptiert, wie man ist, wo du plötzlich erkennst, ein Mensch mag dich nicht wegen deinem Äußeren, sondern wegen dem, wer du bist, wer dein Charakter ist. Plötzlich habe ich gemerkt, Gott, das spielt ja überhaupt keine Rolle, sich so ein Schönheitsideal hinterherzurennen. Klammer auf, es hat natürlich auch eine kleine Gefahr. Das beobachtet man sehr oft im Umfeld, vor allem bei Männern. Wenn Männer frische Beziehungen kommen, meistens im ersten Jahr, nehmen ganz schön viele zu. Und zumindest die Kilos, nicht so das erste Jahr, och, man akzeptiert mich so, wie ich bin, die ich jetzt im ersten Jahr zugenommen habe, zumindest diese 7, 8 Kilo dürfen gerne wieder runter. Aber ansonsten bin ich sehr gerne der etwas kräftigere Schauspieler. Einfach, ich denke da tatsächlich auch an den Zuschauer. Die meisten sehen ja aus wie ich und nicht wie die ganzen Kollegen, die sich da ihren Sixpack antrainiert haben. Und ich habe tatsächlich da mit auch Marktvorteile. Ich habe vor kurzem mal einen kleinen Test gemacht, und zwar gibt es ein Schauspielportal, da kannst du im Suchfeld eingeben, was für eine Figur ein Schauspieler haben. Also suchst du jetzt einen dicken Schauspieler, einen dünnen. Und dann habe ich mein Altersprofil eingegeben, irgendwie sowas wie Mitte 30 bis Mitte 40 oder so. Und sportlich-athletisch eingegeben. Da wurden in Köln, ich glaube, über 300 Schauspieler angezeigt. Dann habe ich dick-kräftig eingegeben. Da wurden nur 30 Schauspieler angezeigt. Und dann hat es nochmal Klick gemacht, habe ich gedacht, hallo? Das ist ja ein totaler Vorteil, dass ich nur einer von 30 bin. Auch du, wenn du in ein Suchfeld eingibst, asiatische Schauspielerin, werden wahrscheinlich nur drei andere oder vielleicht nur zwei andere in Köln auftauchen, in deiner Altersgruppe vielleicht nur eine andere. Das ist ein unschätzbarer Vorteil, wenn also das Individuum, was man ist, oder das Individuelle ist immer eigentlich das, was deine größte Stärke ist. Deine größte Stärke ist, wenn du du bist, weil nur du bist ja einmalig, du bist individuell. Ja.
Ich glaube, dass es aber in der heutigen Zeit sehr schwer ist, zu wissen, wer man ist oder was man sein möchte, weil man halt beeinflusst wird von den Medien, von den Stimmen von außen. Und ja, du musst nur in Social Media reingucken, ne? Wie die Influencer sich darstellen, dass die teilweise auch gebucht werden für Rollen, nur weil sie viele Follower haben, wo du jetzt gerade auch den Kopf schüttelst und denkst, die haben nicht mal eine Schauspielausbildung, werden aber für die Rolle besetzt. Also, was passiert hier gerade, ne?
Das ist etwas, was ich tatsächlich, das ist eine Sache, die ich nicht verstehe, die ich komplett nicht verstehe, dieses Influencer besetzen, dieses nach Namen besetzen, nach, ich weiß gar nicht, ob ich das Namen nennen möchte, weil ich fände es schön, wenn es im Business darum geht. Ich sehe ja immer so einen Film, sage ich mal, als ein Kunstwerk. Und gehe ich mit meinem Kunstwerk so um, dass ich, wie stelle ich mein Kunstwerk, na gut, ich weiß gerade nicht, ob ich das richtige Bild im Kopf
Aber das
habe.
Schwierige ist natürlich jetzt, wenn du in Social Media siehst, diese Kunstfiguren, die werden bekannt, die werden besetzt für Filmrollen, die machen Geld. Wie kann dann ein Individuum denken, ich werde erfolgreich mit dem, wer ich bin? Weil die anderen ja die Rollen bekommen, die anderen berühmter werden. Das ist dann extrem schwierig in der Zeit jetzt, oder? Da
Ja,
sich treu zu bleiben.
es wäre tatsächlich schön, wenn es da wieder einen Umschwenker gibt. Und ich glaube, der muss auch bald passieren, weil man feststellt, nur weil ich einen Influencer in der Hauptrolle habe, wird mein Film nicht erfolgreicher. Weil eigentlich im Grunde sollte es darum gehen, wie besetze ich die Rolle, dass sie so gut wie möglich verkörpert wird. Und wir haben einige Gesichter im Fernsehen, die füllen das nicht aus, was sie spielen. Die haben die Kapitänsuniform an, ja, und sind darunter immer noch der Moderator vom Musikantenstadl. Das hat nichts mit Schauspielerei zu tun, null.
Aber umso trauriger ist es, dass
Das ist
die
traurig.
Personen besetzt werden, ne? Nur weil sie für eine Sparte bekannt geworden sind, eben in der Schlagerszene oder als Moderator oder als
Und
Influencer.
was vor allem nicht verstanden wird, man, das ist alles so, das ist auch alles so kurzfristig gedacht, weil was passiert? Gut, du hältst vielleicht bestimmte Fans, aber es gibt immer noch so eine richtig laute Stimme. Das rührt, was den deutschen Film angeht, so ein bisschen von den 80ern her, weil wir da ziemlich viel Ramsch produziert haben, dass der deutsche Film einen unfassbar schlechten Ruf hat, leider Gottes. Also ich bin jemand, der das immer verteidigt, weil ich auf Festivals gehe und die ganz vielen Filme sehe, die dann später nur 10.000 Besucher haben und weiß, wie gut wir sind. Aber daher kommt eben das, dass die Leute dann über deutsche Film und Fernseh scheißen. Oh Gott, was habe ich gesagt? Schimpfen. Oh Gott. Drüber schimpfen. Weil diese Sendungen die sind, die am prominentesten platziert sind. Oder auch im Kino haben wir zwei Filmemacher, die fast die fast den gleichen Namen haben und deren Komödien immer gleich aussehen, die auch wirklich nicht nur dafür produziert sind, dass der Zuschauer immer exakt das bekommt, was er erwartet. Du siehst die erste Szene und weißt komplett, wie der Film weiterläuft, sondern sogar das Setting, in dem die Filme stattfinden, ist so konzipiert, dass du dann einen Online-Shop machen kannst und das Kissen, den Schrank, den du dann im Film gesehen hast, kannst du dir auch noch online bestellen.
Guck mal, jetzt hast du dich
Und
ja etabliert in der Szene. Du bist über 20 Jahre in dem Business. Du hast dir einen Namen gemacht, bist vielen Castern ein Begriff. Aber was machen denn die
möchte
Jungen?
gerne noch mehr sein.
Ja, was machen denn die Jungschauspieler, die gerade von der Schule kommen? Die haben es extrem schwer. Die haben noch keinen Namen, noch keinen Ruf. Die müssen ankämpfen gegen Influencer und Moderatoren. Wie kommen die denn weiter? Wie kommen die an die Rollen? Hast du da irgendwelche Tipps?
Ja, das ist mega schwer. Das läuft alles eigentlich unter dem Gesichtspunkt Sichtbarkeit. Du musst schauen, dass du gesehen wirst. Was du machen kannst, ist zum Beispiel Netzwerken. Geh auf Festivals. Dann überleg dir irgendetwas, mit dem du halt immer wieder präsent bist. Entwickle eine eigene Webserie. Mach meinetwegen dann mach Podcast Nummer 37. Es ist immer gut.
Sprichst du jetzt mich an mit dem Podcast?
Ach so, das habe ich jetzt. Das Lustige ist, ich habe das gerade als Beispiel verwendet und währenddessen nicht dran gedacht, dass ich in einem Podcast sitze.
Genau.
Aber das ist auch meine Person. Ich bin ein Fettnäpfchentreter, aber das ist mir vollkommen bewusst und das ist auch meine unfreiwillige Komik, die ich mitbringe. Was wollte ich? Ja, aber es ist ja trotzdem positiv gemeint, weil es ist gut, wenn man dich mit etwas verknüpfen kann. Das hilft, um
Guck mal,
sichtbar
jetzt
zu werden.
wirst du ja verknüpft in dem Podcast als Schauspieler, weil du jetzt hier mein
Ja.
Gast bist. Ich bin ja selber auch
Ja.
Schauspielerin, trete aber hier
Ja.
eher als Interviewstellerin oder Podcast-Host auf. Meinst du, das ist für mich, für die Sichtbarkeit dann auch förderlich in deinen Augen?
Erstens hast du ja jetzt immer auch ein bisschen deine Haltung mit reingebracht. Also du hast dich ja auch einfließen lassen in deinen Fragen. Also man lernt dich ja auch ein klein wenig kennen. Und zweitens, es gibt eine Verknüpfung. Also es wird irgendwann, je länger und konsequenter du das machst, es wird immer belohnt. Erstens, es wird immer belohnt, wenn du etwas durchziehst. Und eigentlich ist es vollkommen egal, was es ist. Alleine schon, wenn du etwas konsequent durchziehst und das wirklich mit voller Leidenschaft machst, wirst du immer mehr Fans gewinnen. Das ist etwas, was automatisch passiert, was Leute wertschätzen. Und ansonsten geht es nur um die Verknüpfung. Und zwar bist du nicht, ach, du bist doch die immer diesen Podcast macht, wo du so interessante Leute interviewst. So. Also es ist einfach gut, du bist jemand, der mit einer Sache verknüpft ist und du bist mit einer Sache positiv verknüpft. Also es ist besser, damit verknüpft zu sein, als, was ich ganz furchtbar fände, warst du die nicht bei Love Island, die sich direkt in der ersten Folge die Bluse runtergerissen hat? Stell dir mal vor, so eine Art von Bekanntheit möchte ich nie haben.
Lass uns doch beim Thema Sichtbarkeit bleiben. Geh zu Festivals, hast du gesagt. Was macht man denn dann da? Wie spricht man die Leute an? Wen spricht man an, um überhaupt dann gesehen zu werden? Also hingehen und sich dann in die Ecke verkrümeln, ist ja nicht damit gemeint.
Nee, das ist nicht damit gemeint. Na, es geht darum, ich empfehle deswegen kleine Festivals, wie zum Beispiel das Ophüls-Festival oder Hof mag ich besonders gerne, weil die sehr familiär sind. Das heißt, da werden zum Beispiel diese ganzen Filme von Nachwuchsfilmern, die meistens ihren ersten Kinofilm gemacht haben, präsentiert. Und meistens findet das an ein oder zwei Locations statt. Das heißt, es ist eine so familiäre kleine Branchenveranstaltung, man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Und Filmemacher, die gerade erst begonnen haben, die sind es auch in dem Sinne ja noch gar nicht gewohnt, dass sie angesprochen werden. Und jeder Mensch freut sich über Feedback. Und ich bin einfach nur ehrlich, ich gehe auf die Leute zu, die mich interessieren, weil ihr Film irgendetwas in mir ausgelöst hat. Ich gehe hin und stelle Fragen dazu oder sag, Mensch, also das, was ich gesehen habe und wie echt du diese Schauspieler in deinem Film waren, wie habt ihr denn diese Streitszene im ersten Drittel dahin bekommen? Also ich hatte ja Gänsehaut und
Machst du das?
würde.
Machst du das mit dem Hintergedanken, wow, jetzt komme ich ins Gespräch mit ihm und dann besetzt er mich vielleicht für die nächste Rolle oder gehst du da ganz pur hin, um ihn zu loben?
Ich gehe auf das Festival, weil ich netzwerken möchte, weil ich Menschen kennenlernen möchte. Wenn ich aber zu der Person hingehe, komme ich überhaupt nur ins Reden oder kann mich überhaupt nur formulieren, wenn ich es ehrlich meine. Ich bin ein ganz schlechter Selbstdarsteller. Ich kann auch im Privatleben nicht besonders gut lügen. Also es das heißt, ich gehe zum Beispiel nicht zu einer Person hin, wo ich den Film scheiße fand. Nur weil jetzt, was weiß ich, in der Hauptrolle dann irgendwie ein bekannter Star mitgespielt habe, könnte ich ja hingehen und sagen, ach geil, der hat ja den Film mit der Ferris gehabt und der Heiner Lauterbach hat die andere Rolle gespielt, mir hat jetzt zwar der Film nicht gefallen, aber mit denen vernetzt, der dreht ja immer mit diesen bekannten Leuten, wäre nicht schlecht. Nee, nee, ich gehe nur hin, wenn ich auch wirklich was gut fand. Weil dann kann ich auch etwas erzählen.
Heißt das dann, dass du diese 200 Rollen aus größtenteils Eigeninitiative an Land gezogen hast, weil du selber was dafür getan hast, um mit den Leuten in Kontakt zu treten, die dir dann hinterher die Rollen vergeben haben? Oder hast du eine Agentur gehabt, die dir geholfen hat?
Also ich habe, was ich jetzt schwer bestätigen kann, ist, das ist etwas, weil ich es auch noch nicht so viele Jahre lang mache mit Festivals, ich mache das vielleicht 4, 5 Jahre, sind darüber Kontakte entstanden. Ich kann jetzt gar nicht konkret sagen, es gab ein, zwei Rollen, die sind indirekt über Festivals entstanden. Zum Beispiel, dass ich damals in diesem Märchenfilm Salzprinzessin gespielt habe, war, weil ich mit einer Schauspielkollegin zusammen einen Tag verbracht habe und wir uns super verstanden haben, übers Festival gezogen sind, die mich so sympathisch fand, dass sie mich ihren Mann vorgeschlagen hat, der Regisseur von diesem Märchenfilm war. Generell geht es sowieso darum, dass sich einfach so viele Menschen wie möglich kennen und so mehr kann passieren. Und das ist eigentlich auch der Grundsatz, den ich befolge. Ich versuche beständig in meinem Alltag immer wieder mit Leuten zu sprechen, immer wieder mit Leuten ins Gespräch zu kommen, denen etwas zu schicken, damit ich einfach immer wieder im Kopf aufklicke. Und dann passiert es tatsächlich öfter, dass ich zwar eine Casteranfrage bekomme, mich dann wundere, dass das eine Direktanfrage ist. Ach, das ist ja überhaupt gar nicht die Zeitanfrage, wie ich sonst gewohnt bin. Wir haben sie vorgeschlagen, sondern die bieten mir ja gerade an, wir hätten sie gerne für. Und da lag dann meistens dahinter, dass der Regisseur zu den Castern gesagt hat, ach, könnt ihr Nikolai für die Rolle anfragen? So etwas passiert jetzt immer öfter.
Das heißt, du erntest quasi deine Früchte, wie sagt man?
Ja, ich ernte meine Früchte für den Fleiß, den ich reinstecke, also wirklich erstmal für das Handwerk, dass ich mir einfach die Mühe mache, immer wieder Leuten zu zeigen, was ich mache. Also da haben ganz viele ein falsches Verständnis. Viele denken, boah, ich habe jetzt die mega gute Rolle gespielt. Das habe ich ja richtig geil gemacht. Also da wird jetzt demnächst mal das Telefon klingeln. Nee, nee, man muss das den Leuten wirklich direkt in die Hand geben. Man muss den Leuten wirklich sagen, bitte schau dir das an. Und deswegen haben auch immer öfter Leute, ja, kennen mich nicht nur, sondern ganz viele haben sich dann die Mühe gemacht, auch mich anzuschauen und dann wirklich eine Verknüpfung, also nicht nur mit meinem Namen, sondern auch mit meiner Arbeit, die dann in 90% aller Fälle als gut empfunden wird. Und deswegen bin ich dann qualitativ verknüpft im Kopf.
Es
Ja.
kostet ja nicht nur Zeit, die ganzen Caster mal anzuschreiben, sondern auch Motivation. Das immer zu wiederholen, immer wieder neue Newsletter rausschicken. Wie motivierst du dich immer wieder aufs Neue?
Das ist schwer. Also ich habe immer wieder, also ich habe ganze Jahr durch immer meine Durchhänger. Ich verdiene mir sozusagen dann wieder faul sein zu dürfen, indem ich sage, so, jetzt nehme ich das Wochenende oder jetzt nehme ich Montag. Ich empfehle bei Castern tatsächlich, fände ich es doof, das Wochenende dafür zu nehmen, so als kleiner Tipp dazwischen. Versuch die lieber live zu erwischen. Das heißt, wenn du Caster-Aussendungen machst, wäre meine Empfehlung, mache es Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Montag deswegen nicht, da kommt man erst im Büro an und dann hat man schon 50 Mails übers Wochenende. Dienstag ist man so wieder in der Woche langsam angekommen. Mittwoch ist vielleicht die Laune am besten. Freitag ist man schon wieder na, Freitag ist eigentlich die Laune am besten, aber Mittwoch ist man so richtig in sein Arbeitsflow drin. Und wenn man dann, was weiß ich, zwischen 10 und 16 Uhr aussendet, hat man eine realistische Chance, dass einer Caster gerade sozusagen live während seines Besetzungsprozesses mitbekommt. Ne, er
Was?
klickt kurz in die Mail rein, sieht dich kurz aufploppen. Deswegen ist es immer gut, oben ein Foto zu haben, weil die Mail wird meistens nur überflogen. Dann sieht man kurz dein Gesicht und dann passiert vielleicht schon unwillkürlich eine Verknüpfung, weil du gerade im Besetzungsprozess bist und dir plötzlich denkst, ja, Moment, Moment, das war doch, ich suche doch gerade so einen Typ, der ein bisschen. Einen 40-jährigen Hausmeister.
Was denkst du denn oder was rätst du den Leuten, wenn sie so ein Newsletter rausschicken an die Caster? Also du sagtest gerade als erstes ein Bild, was sollte textmäßig drinstehen und wann ist der Zeitpunkt, wann du immer diese Mails rausschickst? Muss immer was Neues
Ja.
passiert sein? Brauchst du ein neues Demo?
Kann ich ganz einfach machen. Schaff dir immer wieder Anlässe dafür. Ich würde sagen, 3 bis 4 Mal im Jahr. Damit du einfach, das ist ein kleines lustiges Lottospiel, damit du einfach die Chance erhöhst, zufällig im richtigen Moment auf dem Schreibtisch zu sein. Das ist eigentlich nichts anderes als immer so 100 Lose gerade bei den Castern reinzuwerfen. Und vieles macht einfach der Zufall aus. Jemand ist gerade dabei, ein Buch zu lesen und sieht dein Gesicht. Und bei dir wäre es ja dann auch so, dass man dich sofort natürlich im Kopf behält, weil gerade 5 Seiten vorher im Drehbuch was von einer asiatischen Frau stand. Dann kommt dieses Foto an und da tickt ja auch der Mensch schon, dass er so ein bisschen schicksalsmäßig denkt, so, ja gut, das ist ja jetzt kein Zufall. Also, dass die jetzt gerade in mein Podcast gekommen ist, während ich gerade das Buch lese und gerade diese asiatische Figur da drin ist, ja, die muss ich mir jetzt aber anschauen. Also, nee, ansonsten denkt daran, dass die Caster ja zugeballert werden mit sowas. Das heißt, oben ein Bild, dass selbst wenn man dich wegklickt, man zumindest kurz dein Gesicht gesehen hat, dann sei am besten monothematisch, hab nur eine kurze Sache, pack da nicht 3 Sachen rein, sondern nur eine einzige Sache in 3, 4 Zeilen. Und in den 3, 4 Zeilen versuche auch noch zu unterhalten. Versuche es so zu machen, dass, wenn man das anklickt, am besten der Caster dann kurz schmunzeln muss. Dass es praktisch nicht nur eine kurze Informationsmail ist, sondern, ja, so ein guter Spruch, man deine Mails auch noch mit einem Schmunzeln verbindet. Das ist eigentlich das Beste, was du hinkriegen kannst.
Wenn du diese Mails rausschickst, hast du dann, du sagtest so 3, 4 Mal im Jahr, hast du dann auch 3 bis 4 Mal im Jahr ein Fotoshooting, wo du neue Fotos kreierst von dir? Ist das so ein Maßstab für dich?
Überlege gerade, ich hatte jetzt zum Beispiel so, dass ich eigentlich weil ich mir ganz sicher war, weil die Caster so vieles geschickt bekommen. Ich hatte jetzt tatsächlich so, dass bei der ersten Mail, die ich dieses Jahr verschickt habe, und bei der zweiten das gleiche Foto genutzt habe. Aber Fotoshootings, das sind sozusagen die niedrigste und die einfachste Schwelle, wieder einen Grund zu haben, einen Caster anzuschreiben. Also es ist durchaus schlau, neue Fotos dafür zu nutzen. Oder eben, wenn du eine neue Demoszene vorne hast. Und wie soll ich sagen,
Hast
ganz
du?
selten, obwohl bei mir ist es eigentlich nicht so. Also in dem Vierteljahr ist irgendetwas passiert, wo ich etwas ankündigen kann. Aber ganz ehrlich, selbst wenn du 3, 4 Monate später wieder was rausschickst und sagst, irgendwie, du hast gerade ein neues Demo, ich glaube, den Caster würde jetzt aufgrund der Menge nicht auffallen, dass er exakt die gleiche Mail schon mal oder fast die gleiche Mail schon mal bekommen hat. Aber
Ja,
vielleicht bin ich da jetzt auch gerade ein bisschen unverschämt. Aber
hast
eigentlich
du
findet man
Tipps?
es.
Was das Fotoshooting angeht, was man sich für einen Fotografen aussuchen soll. Es gibt ja Hochzeitsfotografen, Schauspielfotografen, was weiß ich, People-Fotografen. Gibt es da irgendwas, worauf man besonders achten sollte, wie die Fotos am Ende auszusehen haben oder was der Fotograf für Skills mitbringen muss?
Also gut ist es, wenn du in das Shooting mit einem konkreten Plan reingehst. Also hab am besten schon die Rollen im Kopf, für die du besetzt werden möchtest, beziehungsweise im allerbesten Falle kennst du dich so gut und hast dich so gut mit dir beschäftigt, dass du weißt, wie du auch gesehen wirst und kannst diese Dinge bewusst bedienen. Das heißt, ich finde es immer gut, wenn in den Fotos immer etwas angeteasert ist. Also jetzt den Arzt nicht, du kannst gut den Arzt spielen, du musst jetzt nicht ganz plakativ diesen Kittel anziehen und noch das Stethoskop rumhängen, aber du kannst dich vor einen Eingang stellen und einen Blick haben, wo du dir gerade denkst, ja, gleich habe ich noch eine schwere Operation vor mir oder oh, ich weiß nicht, ob sie diese Operation überstehen würden. Also es ist gar nicht schlecht, für jedes Bild, was du machst, dir einen Satz zurechtzulegen. Und dann hast du am besten zu Hause auch noch schon zugeordnet, welche Kleidungsstücke von dem, was du hast, gut dazu passen? Oder wie kann ich das noch ein bisschen mehr anteasern? Und der Trick ist, du hast etwas plakativ nicht gezeigt, du hast aber etwas durchs Denken und durch die subtile Andeutung so präsent gemacht, dass der Caster das im besten Sinne sich beim Caster vervollständigt im Kopf. Und der Caster glaubt, er wäre gerade auf die Idee gekommen, wow, der ist doch ein super Arzt. Also immer praktisch den Caster so ein bisschen das Gefühl geben, da bin ich jetzt gerade selbst drauf gekommen. Also ich glaube, wenn man jemanden etwas zu plakativ präsentiert, dann ist es fast schon wieder beleidigend. So nach, dann ist es fast schon wieder billig.
Ja,
Also
wenn du
weil dann hast
jetzt
du fast schon wieder was Komparsenmäßiges, wenn du so karnevalsverkleidet zu
ja,
eindeutig einen Arzt ansprichst.
wenn du jetzt subtil darstellen könntest oder müsstest, eine Rolle, die du gerne verkörpern willst, was für eine Rolle würdest du noch spielen wollen? Welche Rollen kriegst du vielleicht erst gar nicht angeboten, wo du aber so Lust hättest, die mal zu spielen? Gibt es da irgendwas, wo du denkst, da möchte ich gerne hin, weil du hast ja gesagt, du hast verschiedene Anforderungen an dich gestellt. Da kannst du einen Haken machen, die hast du erreicht, checklistmäßig. Aber gibt es Rollenprofile, wo du einfach nicht angefragt wirst, wo du aber denkst, das würde ich aber so gerne spielen?
Boah, muss ich jetzt überlegen, gibt es Rollenprofile, die ich gerne spielen möchte, für die ich nicht angefragt habe?
Oder wirst du für alles angefragt, querbeet?
Ich werde nicht für alles angefragt und bin auch froh, nicht für alles angefragt zu werden, weil als ich zum Beispiel dieses Gewicht runter hatte, dann gab es plötzlich das Angebot, da habe ich gemerkt, was ich nicht möchte. Da hat mir plötzlich, hatte ich eben dieses sportliche Aussehen, aber dieses sportliche Aussehen hatte ich nicht dadurch, dass ich irgendwelche Sportarten ausgeübt habe, sondern weil ich stur ins Fitnessstudio bin, Gewichte gestemmt habe, mich runtergefastet habe. Aber ich bin deswegen kein sportlicher Typ gewesen, aber ich hatte dieses Aussehen und plötzlich hat mir irgendjemand in so einem Independent-Film etwas angeboten, so eine Actionrolle, wo ich dann mich auch über Autos geschmissen hätte und so weiter. Und ich dachte, um Gottes Willen, da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Nee, ich bin eigentlich froh, wenn sich noch konkreter, beziehungsweise im Moment, ich suche gerade die Formulierung. Das Beste, was ich eigentlich erreichen kann, ist, dass mich Caster sehr konkret für bestimmte Rollen im Kopf haben. Zum Beispiel, wenn die Caster sich denken, ah, ich brauche so einen Spießer, so einen spießigen Nachbarn, der sich immer beschwert, oder brauche einen Hausmeister oder brauche einen Finanzbeamten, der den Leuten so ein bisschen auf den Sack geht, oder so ein 80er-Jahre-Familienvater, was weiß ich. Das Beste, was mir passieren kann, ist, wenn man mich sehr konkret mit Rollen verknüpft. Stimmt, was sehr glaubwürdig auch bei mir ist, ist tatsächlich der Pfarrer. Ich bin ein unfassbar glaubwürdiger Pfarrer. Wenn du mir das anziehst, möchtest du sofort bei mir beichten. Eigentlich ich möchte einfach nur im Kopf von möglichst vielen Castern sein und möglichst konkret für Rollen. Und erstmal diese Schublade haben, wo man immer wieder an mich denkt.
Ja, das Interessante ist ja, was du sagst, ist, dass man sich auch im Innern treu bleiben muss, weil du sagtest, du sahst vielleicht optisch aus wie der Supersportler, aber hast das nicht gefühlt, nicht gelebt. Und dann kommt jemand und sagt so, hey, wir sehen dich als jemand, der du nicht bist. Und da war direkt so eine Sperre in dir, will ich nicht darstellen, bin ich nicht. Das heißt ja, dass du dir im Innern wie im Außen bewusst sein musst, wer du bist und das dann auch
Ganz
verkörperst.
genau, ja.
Was du jetzt gerade auch machst.
Kann ich eigentlich nur.
Genau, und ich glaube, das ist jetzt der perfekte Übergang für die drei Leitsätze von Dreiblick. Und das erste ist ja, Nikolai, wie siehst du dich?
Ja, ich sehe mich auf dem richtigen Weg, sehe ich mich.
Ja,
Ich
wie
sehe mich
sehen wir?
auf einem guten Weg, dass ich das erreichen kann, wo ich hin möchte.
Wie sehen dich andere?
Auch andere spiegeln mir, beobachten, dass ich den richtigen Weg gehe. Also ich kriege das tatsächlich in meinem Leben immer öfter bestätigt. Immer wenn ich gerade glaube oder wenn ich meine kurzen Durchhänger habe, nee, das geht jetzt nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das noch was wird mit dem Beruf, keine Ahnung. Kommen Nachrichten zu mir im wortwörtlichen Sinne. Ich kriege meistens im Schnitt alle 2 Monate gibt es irgendeinen Menschen, den ich auf irgendeine Weise berührt habe, so wie ich im Social Media auftrete, die mir dann gerne sagen möchte, wie toll sie mich findet und dass sie diesen Weg toll finden. Also meistens sind das nicht nur ein, zwei Sätze, sondern die Leute haben sich hingesetzt und schreiben mir so 20, 30 Sätze über mich und schreiben ganz positive Dinge über mich. Also es ist dann fast so, als würde durch diese Menschen noch irgendjemand anderes durchsprechen, ohne dass ich gläubig bin. Aber es ist immer irgendetwas da, immer wenn der tiefste Punkt erreicht ist, wenn der Punkt erreicht ist, dass ich gerade aufgeben möchte, passiert etwas. Passiert etwas, was mir ganz eindeutig sagt, bleibe auf diesem Weg.
Wie würdest du das bezeichnen, wenn du sagst, du glaubst eben nicht an eine höhere Macht? Was dich da immer wieder auf diesen Pfad bringt, ist das
Also
Zufall?
nicht an die höhere weißer langer Bart. Macht, sondern dann schon ein bisschen wie dieses eine Buch, was jeder kennt, dann ein bisschen mehr The Secret Gedanke, so diese Universumsache schon. Also das ist so eine, dass du dir tatsächlich so Wünsche ans Universum schicken kannst, das vergesse ich immer wieder. Wenn ich es aber mal konsequent erprobt habe, funktioniert das bemerkenswert gut.
Das heißt, du schickst Botschaften ans Universum, meintest du, à la The
Ja,
Secret?
sozusagen. Also ich vergesse das aber mega oft. Aber immer wieder habe ich Momente, wo ich an bestimmte Dinge denke oder mir sie sehr konkret wünsche, dann oft wieder vergesse und dann ein, 2 Jahre später feststelle, krass, jetzt ist ja genau das passiert, was ich mir gewünscht habe. Ich habe ja gerade sogar das Gefühl, dass ich ein bisschen an der Pandemie schuld bin. weil ich mir sehr lange gewünscht habe, aber ohne dabei was Böses zu denken. Ich habe mir gesagt, boah, es müsste mal irgendetwas passieren, dass mal so die zweite, dritte Reihe der Schauspieler zukommt. Und die Pandemie hat da tatsächlich ein bisschen geholfen, weil dann plötzlich Drehs verschoben werden mussten, plötzlich Dinge parallel gedreht wurden. Ja, plötzlich hat eben der zweite eine Chance bekommen, weil der erste schon in ein anderes Projekt gesteckt war.
Das heißt,
Also
du
hat die
profitierst
Pandemie einem
gerade.
geholfen, nach vorne zu rücken.
Genau, das heißt, du profitierst gerade von dieser
Profitiere,
Corona-Zeit.
ich gehöre zu den Profiteuren tatsächlich, ja.
Eine dritte Frage bleibt noch von den drei Leitsätzen, und zwar, wie möchtest du gesehen werden?
Das Wichtigste ist mir, glaube ich, überhaupt gesehen zu werden. Also, und das möchte ich von der Branche. Ich möchte von der Branche gesehen werden und wahrgenommen werden. Ich kann das sogar mit einem ganz konkreten, das klingt jetzt wahrscheinlich so lächerlich oder so unfreiwillig komisch, ich kann das mit einem ganz konkreten Wunsch verknüpfen und formuliere den jetzt bewusst, damit wir den in 3 Jahren oder so überprüfen können. Und zwar, meine Laufbahn war ja, wie gesagt, eine, in der ich zig Tagesrollen gespielt habe. Ganz am Anfang gab es die Kleindarstellerrollen, beziehungsweise ich habe sehr viele Jahre lang immer parallel, ich habe überall meine Jobs abgeschöpft, wo ich nur konnte. Hauptsache, ich konnte drehen und ich konnte ans Set gehen. Das heißt, ich war einen Tag ganz normal als Schauspieler beschäftigt. Und weil ich aber in einer anderen Produktion, in einem Kinofilm unbedingt vorkommen wollte und es über normalen Weg keine Möglichkeit gab, habe ich mir da eben eine kleine Rolle geholt über eine Kleindarstellerschiene. Und ich habe so viele von diesen kleinen Rollen gespielt und auch ab und an es geschafft, daraus auch was zu machen. Und ich bin mittlerweile so sehr ein Experte für diese kleinen Rollen und etwas Originelles draus zu machen. Und jetzt gerade sogar der Moment, wo so die letzten ein, 2 Jahre ich geschafft habe, in diesen kleinen Auftritten wirklich eine so eine Qualität oft zu entfalten, dass wirklich tolle, namhafte Kollegen dann das Bedürfnis haben, danach mir zu sagen, wie großartig ich das gemacht habe. Das wird zum Beispiel was Tolles, wird, glaube ich, zum Beispiel der Tatort, der nächstes Jahr mit mir kommt, dass ich mir wünsche, für starker Auftritt beim Deutschen Schauspielpreis nominiert zu werden, beziehungsweise diesen Preis mal zu gewinnen, weil es keinen gibt mehr als ich, der diesen Preis verkörpert. Ich habe so viele starke Auftritte abgeliefert, und das wäre die Bestätigung für meinen Weg. Und das ist irgendwie den Schulterklopfer, den ich gerne möchte. Zumindest die nächsten Jahre eine Nominierung für den starken Auftritt zu bekommen, weil ich bin die Verkörperung dessen.
Jetzt hast du ja auch hier in dem Podcast einen Auftritt. Und vorhin hast du gesagt, du möchtest mehr in die Sichtbarkeit. Wie leicht oder wie schwer ist es dir gefallen, über dich, auch vom Privatleben, von deinen privaten Gedanken, hier im Podcast zu erzählen?
Die ersten 10 Minuten, ich hoffe, das sieht man nicht zu sehr in diesem Podcast, die ersten 10 Minuten haben wie in der schlechtesten Psychopathendarstellung aller Zeiten, hat andauernd dieses Auge hier so gezittert. Nicht arg, aber dieses Auge hat andauernd so gemacht.
Ist
War
mir
so
nicht
ganz leicht, aber
aufgefallen.
ich habe andauernd gespürt, wie das Auge so gemacht hat. Also es war so eine Nervosität in mir drin und ich schwitze.
Also ich habe
Und
das
also
Zucken im Auge nicht gemerkt.
ich hoffe nicht, und wenn nicht, habe ich ja jetzt Gott sei Dank durch deine Frage konnte ich es kurz äußern, dass
Ja, aber
das
das
war.
Witzige ist ja, dass durch diesen Satz jetzt die Leute, wenn sie jetzt bei YouTube diesen Podcast sehen, zurückspulen
Ach,
werden
geil!
zu den ersten 10 Minuten, um das
Vorstellung ist
nachzuprüfen.
mega. Die Vorstellung ist mega. Und man kann dann auch beobachten, wie ich immer mehr schwitze. Also was du im Laufe des, wenn du zurück, also es lohnt sich total zurück zu spulen, weil du wirst immer öfter dieses Jahr merken, weil hier ich schwitze. Das habe ich dann irgendwann immer öfter gemacht und
Für
das
die
hier.
Leute, die dich gerade nicht sehen, weil es gibt ja auch Leute, die das nur hören, solltest du das beschreiben, was du da gerade gezeigt hast, die kein Bild haben.
Also, ich habe gerade, während ich gesprochen habe, mir die Nase gefasst, mir so das Hemd geschüttelt. Und der Zuschauer sieht gerade einen dicklichen Mann mit Schnurrbart und mit roter Gesichtsfarbe, die andeutet, dass er schon ziemlich ins Schwitzen gekommen sein muss.
Das Lustige ist ja, einfach aus Interesse, warum hat dein Auge dann so gezuckt am Anfang und die Nase läuft und du schwitzt? Was ist in dir passiert in den ersten Minuten, dass du solche körperliche Symptome gezeigt hast?
Ich bin nervös, wenn ich bin einfach nervös, wenn ich nicht den Schutz einer Rolle sozusagen habe. Also ich fühle mich einfach immer am wohlsten, irgendwie, wenn ich in einer Rolle bin. Natürlich hätte ich mir jetzt auch eine Interviewrolle zulegen können, aber da geht ja die Hälfte meiner Anstrengung drauf und ich glaube, der Zuschauer merkt, wenn man nicht authentisch ist.
Heißt das, dass du in dieser Interview-Session du, also privat, dich zeigst und dich dadurch natürlich dann auch verletzlicher machst? Ist das so die Angst, die jetzt gerade so hochkommt, dass du jetzt nicht in der Rolle angegriffen wirst, sondern als Nikolai, der Mensch? Macht dir
Ja,
das
klar,
Angst?
also, ja, klar, man hat jetzt mich gesehen und wenn man mich jetzt kritisiert, dann kritisiert man den privaten Menschen. Weil jetzt habe ich mich gezeigt, ohne dass ich in irgendeiner Rolle war. Also, ja,
Wie
klar, also.
unterscheidet sich denn die Kritik an eine Rolle, die du verkörperst, mit der Kritik an dich persönlich? Wie steckst du beides unterschiedlich weg?
Beides vermischt sich natürlich, weil wir Schauspieler sind deswegen auch immer angreifbar, weil wir uns ja in die Rolle reingesteckt haben. Deswegen kann ein Schauspieler rasch persönlich beleidigt sein, wenn man ihn für eine Rolle kritisiert. Was ist der Unterschied? Bei der Rolle kann ich trotzdem noch separieren. Da kann ich zumindest sagen, das war nicht so den ihr Geschmack. Kannst du natürlich auch über die Privatperson sagen, aber
Gibt es irgendwas, was wir noch von dir erfahren sollten, wenn wir dich jetzt gerade als privaten Menschen greifbar haben? Was möchtest du von dir noch gerne loswerden? Was die Welt von dir wissen sollte?
ja, ich überlege gerade. Also sollte ich mal irgendjemanden von den Zuhörern besuchen, wäre erstmal das Wichtige, mir nicht zu zeigen, wo die Süßigkeiten sind. Also das fände ich sehr wichtig. Und das habe ich vorher irgendwie.
Aber da du ja jetzt zu deinen Funden stehst, ist das ja egal, ob du jetzt Süßigkeiten isst oder nicht.
Aber was ich jetzt nicht vorhatte, ist der zweite Bulle von Tölz zu werden. Und die Gefahr ist sehr groß, also wenn ich da nicht ein bisschen kontrolliert bin. Also ich bin Chunky, Zucker-Chunky. Also das heißt, ich habe es gestern erst wieder gemerkt, habe mir sowas eingekauft, was ich mir so das ganze Wochenende oder vorgestern aufteilen wollte. Es war am ersten Abend schon weg. Also da sollte man aufpassen. Ansonsten, nee, würde ich höchstens gerne sagen, wer mich noch nicht kennt, wer mich jetzt nur aus dem Podcast kennt, es gibt einen Riesenunterschied zwischen dem, der hier spricht, und dem Schauspieler. Das heißt, ich freue mich, wenn man danach Lust hat, mal auf Schauspielervideos Nikolai Will zu googeln und mal in das Demomaterial zu schauen und zu sehen, krass, wie anders der Typ ist, wenn er in einer Rolle ist. Wenn ich da die Leute neugierig gemacht habe. Ja.
Wie oder was möchtest du den Zuschauern auf YouTube und den Zuhörern auf den Podcast-Portalen mitgeben, wenn sie als Neuling in die Branche einsteigen wollen? Was ist so das Wichtigste?
Gerade, was das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist, dass du sei individuell, bleib dir treu. Schau nicht, mach es nicht so wie die anderen, sondern mach es, wie es kein anderer macht. Das ist vielleicht so mein Leitsatz. Es ist nicht wie die anderen machen, sondern wie es kein anderer macht. Damit unterscheidest du dich nämlich. Dadurch stichst du heraus? Was ganz viele machen ist, oder was ich ganz oft in meinem Leben hatte, ist, was weiß ich, wie machst du denn dann Anschreiben? Kann ich das mal sehen? Und dann habe ich es genauso gemacht, wie ich es jetzt bei dir auch im Interview gemacht habe. Ich habe beschrieben, was ich mache. Ich habe gesagt, oben mein Bild, kurz und knackig, möglichst humorvoll. Aber ich möchte nicht, dass die Leute mich eins zu eins kopieren, weil dann bin ich nicht mehr individuell. Und ich habe eben auch deswegen oft Erfolg, glaube ich, weil ich immer ein bisschen mit meiner Art auffalle oder heraussteche. Das ist vielleicht der Tipp, den ich geben kann, schlechthin. Einer fällt mir noch ein, machen, einfach machen. Wenn nichts los ist, dann schau, dass etwas los ist. Schaff dir Projekte. Ich habe jetzt tatsächlich einen komplett vollen Monat durch unser einziges, unser Eigenprojekt, was ich mit der Vanessa zusammen mache. Also, weil wir nach Frankfurt und nach Berlin fahren und dort Fotoshootings machen und Dinge drehen. Und also wir haben uns sozusagen unsere eigene Arbeit geschafft und sind praktisch immer beständig in den künstlerischen Prozess.
Ja,
Und
jetzt
das ist
hast
nämlich
du.
auch wichtig. Ich finde, du bist nur Schauspieler. Du bist kein Schauspieler, wenn du nicht arbeitest. Wenn du einmal im Jahr drehst und sonst abwartest, dass irgendetwas kommt, dann bist du kein Schauspieler. Du bist ein Schauspieler,
Eigentlich
wenn du
müsste ich
arbeitest
ja
als Schauspieler, ja.
diesen Podcast dann pro Folge auch in einer anderen Rolle dann drehen, oder? Das wäre doch auch Schauspiel mit Podcast verbunden.
Wäre eine lustige Idee. Das Problem ist nur, dass jede Figur dann ja in ihren Archetyp ist und du dann in jeder Rolle, der du steckst, nur Fragen in eine Richtung stellen könntest. Und das ist das Interessante, wenn man eine Privatperson ist oder wenn man man selbst ist. Man kann sich authentisch in alle Facetten zeigen, weil ja alles in dir drin steckt. Aber würdest du jetzt in eine Rolle schlüpfen, würdest du nur 10% von deiner Persönlichkeit zeigen können und die anderen 90% könntest du nicht rauslassen, weil die nicht in diesem Rollentypus drin sind.
Weil ich quasi der Fragesteller bin in der
Ja klar,
Podcast-Version.
wenn du das jetzt machst als eiskalte Killerin, ja, so haben wir uns ja kennengelernt, dann stellt die vielleicht immer nur ganz kurze, unempathische Fragen und so das ganze Menschliche fällt weg. Und der würde so nicht funktionieren tatsächlich, der Podcast. Der funktioniert nur, wenn du bist. Ja.
Lass uns den Podcast schließen mit deinen Lieblingszitaten, weil ich weiß, du hast ein Büchlein und über die Jahre deine Lieblingssätze gesammelt, die dich im Leben geprägt haben und auch weiterbringen, heute noch. Möchtest du ein paar von den Zitaten loswerden?
Das Problem ist, dass ich jetzt gerade dieses Büchlein nicht da habe. Ich habe dir die ja zugeschickt,
Hast du irgendwas
ein
im
paar
Kopf?
Sätze zugeschickt. Die
Ja.
müsstest du
Okay, dann lese
praktisch.
ich die vor und du sagst
Ja.
in einem Satz, was du damit verbindest, was du damit, wann du das gehört hast und was es mit dir gemacht hat oder
Ich sag
warum
mal so.
das so wichtig ist. Genau.
Ich sag die Verknüpfung dazu, genau.
Sei individuell, mach es anders als alle anderen.
Genau, das ist das, was ich gerade ausgeführt habe. Das ist das, wo ich gerade drauf eingegangen bin.
Sorgen dafür, dass du so gesehen wirst, wie du gesehen werden möchtest.
Genau. Es gibt zum Beispiel irgendeinen bestimmten Rollentypus, wo du weißt, den kannst du eigentlich gut verkörpern, aber irgendwie aufgrund deines Äußeren oder sie kommt nie jemand auf die Idee. Dann das Beispiel, dann mach eine kleine Webserie, schreib eine kleine Webserie oder nehme eine Demoszene auf, wo du genau diese Qualität von dir zeigst oder mach Fotos in diese Richtung, damit du so gesehen wirst, wie du gesehen werden möchtest.
Das heißt, man muss da ja auch viel Eigenkapital investieren. Ne? Das kostet ja auch Geld. Du brauchst vielleicht einen Kameramann, du brauchst Licht, du brauchst Equipment.
Heutzutage würde unsere Webserie Geld kosten, könnte man die nicht machen. Wir haben mit Manny und Wilfried, wir haben da so wenig Geld bisher ausgegeben. So geringe Beträge und wir haben mit vielleicht 1000 Euro oder was weiß ich 100 Clips abgedreht. Also, nee,
Okay.
heutzutage kostet sowas nichts mehr. Es
Wir haben
kostet
noch ein
nur
paar
Zeit.
Wir haben noch ein paar Zitate vor uns, die du mir geschickt hast. Machen, einfach machen, sei ein Macher.
Genau, das habe ich ja auch gesagt. Also nicht stillstehen, wenn nichts läuft, dann sorge selbst dir, stell selbst Projekte auf die Beine.
Umgebe dich mit einem positiven, inspirierenden Umfeld.
Genau, das sagt eigentlich auch schon alles. Wenn du nur Leute um dich rum hast, sage ich mal, wo nichts läuft, die nichts zustande bekommen, die nur meckern über den Job, das bringt dich nicht weit. Das ist immer gut, irgendjemand in deinem Umfeld zu haben, der so ein bisschen weiter ist als du, zu dem du so ein bisschen aufblicken kannst. Und solltest du diese Person nicht direkt in deinem Umfeld haben, dann such sie dir einfach, dann such sie dir virtuell. Dann such dir einen Schauspieler aus, der vielleicht gar nichts davon weiß, der so ein, zwei Schritte weiter ist als du, und beobachte den. Schau, was der so macht und der vielleicht ein ähnlicher Typus ist. Und schau, was der erreicht hat, und sag dir, hey, ich bin doch ein ähnlicher Typ, ich habe doch ein ähnliches Talent.
Das heißt, beobachten, genau, das heißt, beobachten reicht. Ich muss nicht in Interaktion mit ihm treten. Es reicht, wenn ich stiller Beobachter bin.
Das klappt auch, ja. Jetzt zuckt schon meine Augenbraue, warum auch immer. Ja.
Mhm. Nächster Spruch. Gib dir einen Wert, desto besser wird man dich behandeln.
Ja, das habe ich vor allem festgestellt am Anfang, als ich ganz viele Kurzfilme gemacht habe, bestimmt an die 100. Da gab es irgendwann mal so eine Phase, wo es immer dreister wurde, wo du nicht nur nicht bezahlt wurdest, sondern du, weil du irgendwie eine Rolle interessant fandst, hatte ich irgendwann mal den Moment, wo mich jemand überredet hat, ich habe kein Budget, kannst du nicht einfach so nach Berlin kommen und findest du eine Unterkunft auch alleine? Ich habe da leider keine Möglichkeit. Das Drehbuch war toll, deswegen bin ich hingefahren, dann komme ich ans Set. Das Set hat im Familienhaus gespielt, sehe, dass das die reichste Familie, also eine mega reiche Familie war, so ein mega reicher Sohn. Und dadurch, dass ich mir keinen Wert gegeben habe und so devot war und so, bitte darf ich die Rolle spielen, genauso hat man mich behandelt. Als ich dann irgendwann Jahre später nur noch Kurzfilme gemacht habe und gesagt habe, nee, ich möchte auch für einen Kurzfilm bezahlt werden, weil meine Arbeit hat einen Wert und es ist gut, wenn ich dabei bin, ich stecke da was rein. Da gab es vielleicht manche, die so ganz wenig empfindlich reagiert haben, aber im Großen und Ganzen ist passiert, dass ich auf den Sets 10-mal besser behandelt wurde als auf den Sets, wo ich nichts bekommen habe, weil ich mir einen Wert gegeben habe.
Mhm. Beobachte, studiere Menschen.
Das sollte eigentlich unser Beruf sein. Schau dir das wahre Leben an, setz dich auf eine Parkbank, nimm mal die Kopfhörer ab in der Straßenbahn und schau dir dein Umfeld an, weil da lernst du am meisten über das Leben und dadurch auch über die Schauspielerei.
Habe das richtige Timing.
Das meine ich zum Beispiel mit den Aussendungen. Wenn du 3-4 Mal Aussendungen an die Caster im Jahr machst, besteht die Chance, das richtige Timing zu erwischen und das an dich gedacht wird. Das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen.
80%, was du tust, bringen dir 20% deines Erfolges und 20% deiner Bemühungen bringen dir 20% deines Erfolges. Okay, da steht aber... Genau. Okay, dann hast du das falsch geschickt.
Dann habe ich es ja falsch geschickt, genau. Ja. Und 20% bringen dir 80%
deines Erfolges. Dann sag doch gerne den Spruch nochmal richtig.
Genau. Moment, das muss ich mich gerade selber, der ist nicht von mir, das ist, mir fällt gerade nicht der Begriff ein, irgendwie Pareto oder Paletto-Prinzip heißt diese Sache. Die gibt es auch in anderen Prozentzusammensetzungen, aber die 20-80 ist die, die ich für mich am stimmigsten empfand. Genau, also 80% von dem, was du tust, bringen 20% deines Erfolges und 20% von dem, was du tust, 80% deines Erfolges. Das heißt, wenige Bemühungen, wenige konzentrierte Bemühungen bringen dir den Größteil deines Erfolges. Das Beispiel kann man ganz gut auch wieder mit den Castern nehmen. Du schickst immer 100 Castern dein Zeug raus. Aber eigentlich sind es letzten Endes 4, 5, 6 Caster, denen du deine Karriere zu verdanken hast. Also es sind ganz wenige Caster, die so regelmäßig an einen denken. Und die zum Beispiel zu bedienen, wenn du die bedient hast, wenn du die, die dich immer besetzen, dein Material geschickt hast, dann hast du eigentlich schon 80% deiner Arbeit getan. Und die restlichen 90%, die bedienst du natürlich trotzdem in der Hoffnung, dass du über die Jahre einen weiteren dazugewinnst für deine Peak-Gruppe, nenne ich das jetzt. Weil je mehr du hast, die an dich gedacht haben, ja, dann bist du einmal im Kopf. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, dass ja, dass du fünf Castern etwas geschickt hast, dass du diesen fünf bestimmten Castern etwas geschickt hast, hat wahrscheinlich viel mehr Erfolg gebracht, diese fünf Aussendungen, für die du 10 Minuten gebraucht hast, als die 3 Stunden Schicken an die anderen 80 Caster. 95, wenn man richtig rechnen kann. Ja.
Okay, kenne deine Ziele, um zu wissen, ob du auf dem richtigen Weg bist.
Genau, also es ist gut, wenn du weißt, wenn du so konkret wie möglich eine Zielvorstellung hast, wenn du so konkret wie möglich in dein Leben weißt, wo du hin möchtest, wer du sein möchtest, was das ist, was du erreichen möchtest. Dann musst du praktisch vom Ende aus vorgehen, wissen, das ist dein Endziel, und dann kannst du ganz viele kleine Steps finden, wie du dahin kommst. Und du wirst ziemlich sicher merken, wann du auf dem falschen Weg bist. Ich nenne jetzt nur ein Beispiel. Ich zum Beispiel würde gerne in 10 Jahren einer von den Top 20, 25 Supporting Actor in Deutschland sein. Also einer der Nebendarsteller, Charakternebendarsteller, die man immer nimmt, wenn es eine coole, originelle, gerne komödiantische Nebenrolle gibt. Und es wäre jetzt nicht dienlich, nur damit ich bekannter werde. Jetzt ist mein TH schlecht, mein Englisch ist echt mies, in Big Brother Container zu gehen. Dann werde ich vielleicht bekannt, aber keiner kommt mir auf die Idee, der ist ein guter Schauspieler.
Was meintest du denn mit dem Satz eben, du merkst, wenn du auf dem falschen Weg bist? Woran merkst du das denn?
Na, das würdest du jetzt bei dem Beispiel, was ich genannt habe, merken. Du würdest es ziemlich merken. Also wenn du wirklich bewusst nachdenkst, du bist dann, hast dann tatsächlich den Fehler gemacht, bist in die Reality-Show gegangen. Also eigentlich, wenn du so ein bisschen nach innen schaust, wird dir dann bewusst, ja Moment, Moment, was mache ich denn? Ich habe mir doch gesagt, ich möchte ein ernstzunehmender Charakterdarsteller werden. Dann gehe ich in eine Sendung, die nichts mit Schauspielerei zu tun hat, die Leute mit minderwertigem Fernsehen verknüpfen. Kann ich damit wirklich mein Ziel erreichen, ein ernstzunehmender Charakterschauspieler zu werden? Das ist dann der Gedankenprozess, der passieren sollte.
Jetzt hast du eben gesagt, habe ein Ziel und arbeite darauf hinzu oder geh das rückwärts an. Was ist denn mit den Künstlern, die mehrere Talente haben oder mehrere Vorstellungen, mehrere Leidenschaften? Haben die dann keinen Erfolg?
Hat das nicht meistens trotzdem immer ein verbindendes Thema? Also zum Beispiel, obwohl ich diese Webseriengeschichte daneben anmache, hat die mit meinem Hauptthema zu tun. Also eigentlich alles, was ich mache, hat einen komödiantisch skurrilen Touch. Auch wenn ich schreibe und Postings mache, sind die meistens humorig. Also alles passt zusammen mit meinem Gesamtbild. Und ich glaube, da bräuchte ich jetzt eher Beispiele von dir. Ich glaube aber, dass fast alles, also sich oft unter ein Thema zusammenfassen lässt oder im besten Falle deinem Haupttalent eher noch eine interessante Facette gibt. Das wäre jetzt zum Beispiel, boah, ich hoffe, ich greife jetzt nicht wirklich in die schlimmste Klischeekiste. Zum Beispiel läuft es deiner Optik komplett nicht zuwider, wenn du jetzt einen schwarzen Gürtel im Kampfsport hast. Das ist ja eher noch, dass man sich denkt, oh geil, jetzt hat die das asiatische Aussehen und hat sogar noch einen schwarzen, das ist ja noch besser. Und wenn du dann auch noch deine ursprüngliche Muttersprache sprechen kannst, ist das ja noch mal ein Bonus. Also wenn du da Wenn du ein Sprachtalent jetzt zum Beispiel bist, ist das auch nochmal super. Und wenn du zum Beispiel toll schreiben kannst, ist das ja eine Gabe, die du mega toll nehmen kannst, um dich in dem zu unterstützen, was du als dein Haupttalent siehst. Weil da sollte man, glaube ich, sich schon ein bisschen, es sollte vielleicht schon ein was geben, was ein Tick mehr im Vordergrund steht. Und wo man vielleicht mit den anderen Talenten auch immer schaut, wie kann man dem Haupttalent so ein bisschen zuarbeiten. Wenn du toll schreiben kannst, hast du dadurch die Möglichkeit, in dem, wie du dich präsentierst als Schauspieler, den Anschreiben, dein Schreibtalent mit einfließen zu lassen. Oder du kannst dich durch den Podcast zum Beispiel, dürftest du jetzt jemand sein, wenn du jetzt, glaube ich, dich bei einem Agenten vorstellst und dir gegenüber sitzt, ich glaube, dass du dich sehr selbstbewusst und eloquent da präsentieren kannst, weil du schon so viele Gespräche mit Menschen geführt hast durch den Podcast.
Also eine ganz wichtige Message: Erkenne dein Haupttalent und handle danach.
Würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich ist das, ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen zu platt ist, aber ich glaube, stimmt, ich weiß, mit was das zu tun hat, Fokus. Du kommst nicht weiter, wenn du keinen klaren Fokus hast. Und es ist gut, einen Hauptfokus zu haben, der zieht dich dann weiter. Wenn es zu viele Wege nach rechts und links gibt, irgendwas leidet da dann immer zwischendrin. Das sollte einen Hauptfokus geben. Dann hat man trotzdem noch genug Zeit, auch das andere zu machen. Und wenn das andere plötzlich das große Ding wird, dann schwenkst du eben den Fokus um. Dann sagst du dir, okay, irgendwie mögen mich viel mehr Leute und kommt viel mehr Geld rein, wenn ich singe. Na gut, dann sagt mir gerade etwas, ich bin ein toller Sänger. Gut, dann mache ich jetzt mal das 70-30 andersrum. Dann gehe ich jetzt mal mit 70% ins Singen und mal nur mit 30% in Schauspielerei und schaue, was da passiert. So kann man immer wieder so Umverteilungen von seinem Fokus machen. Ja.
Sehr interessant, wobei das Loslassen von Wegen auch nicht einfach ist, ne? Wenn man mehrere Sachen gerne macht, dann zu sagen, okay, ich gebe diesem Weg meinen Hauptfokus und den anderen weniger, ist das ja auch nicht einfach, ne? Da loszulassen und zu
Total.
sagen, okay, dem widme ich ein bisschen mehr oder weniger Beachtung, das auch klar definieren zu können.
Es gibt auch genug Leute, die das alles zusammen hinbekommen, aber das sind schon sehr, sehr große Ausnahmetalente. Und das ist jetzt nur praktisch eine Einschätzung oder eine Erfahrung eines 40-Jährigen sozusagen, dass
Woher weiß man denn,
je mehr
was?
Energie du in etwas reingibst, desto besser kann es eigentlich nur wachsen und gedeihen. Also wenn du versuchst, dein Energietopf auf 10 Sachen zu verteilen, es ist schwer vorstellbar, dass alles gleich gedeihen kann. Also das ist jetzt einfach nur so ein Bild, was ich im Kopf habe. Aber ich glaube schon, dass man 2, 3 Talente so ein bisschen balancieren kann. Aber ich glaube, am allererfolgreichsten wirst du, wenn du dich auf eine Sache fokussierst, weil wenn du jetzt mal nachdenkst, das fällt mir jetzt gerade erst ein, während ich rede, es gibt jetzt zum Beispiel keinen bekannten Schauspieler, wo ich gleichrangig im Kopf habe, boah, der ist ein mega toller Schauspieler, aber ich fand ihn auch mindestens genauso gut als Sänger. Also gibt es ganz selten Frank Sinatra, der hat geschafft auch noch den, Barbara Streisand ist so eine Ausnahme.
Das Schwierige ist
Aber
ja auch,
eigentlich
dass,
sind Menschen immer für eine Sache hauptsächlich bekannt.
ja,
Also
aber das Problem ist ja auch, in Anführungsstrichen, was du von dir selber denkst, wo dein Talent liegt und was du jetzt sagen würdest, wo das Talent vom anderen liegt. Also
sondern
Außenwahrnehmung und Eigenwahrnehmung, ne? Wonach
es
geht
sollte
man
einen
dann?
haben, nicht was der andere sagt. Nee, nee.
Also wenn du sagst, ich bin der beste Sänger und das stimmt nicht, solltest du den Weg gehen, auch wenn das Umfeld sagt, wow, du triffst keinen Ton.
Na, dann solltest du den Weg nicht gehen.
Aber du denkst
Also
ja
das
von dir,
kommt
du bist
immer
der
drauf.
beste Sänger.
Lieber
Also du denkst ja von dir, du bist der beste Sänger in dem Moment dann.
ja, dann ist das sind aber, glaube ich, die Menschen, die dann bei DSDS landen. Also dann, es kommt drauf an, welches Umfeld du hast. Also
weil sich selbst einzuschätzen.
Wenn du im Umfeld bist, wirst du vielleicht auch nicht die richtige, wenn du in einem qualitativen Umfeld bist, dann würde ich auch gefälligst drauf hören, was dein Umfeld sagt. Also wenn du in deinem Umfeld 3 erfolgreiche Sänger hast und alle 3 hatten irgendwie Top-10-Platzierungen und alle 3 sagen dir, sorry, du kannst überhaupt nicht singen, wenn man dann la 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 da nicht drauf hört, dann ist es dumm. Und es gibt tatsächlich auch im Schauspielbusiness Leute, die Fehler machen, die sich überschätzen. Das merkt man zum Beispiel an Demoszenen, wenn Leute plötzlich denken, ja, ich bin jetzt Schauspielanfänger und ich spiele jetzt mal eine Szene von Anthony Hopkins nach, wofür er den Oscar gewonnen hat. Da kannst du nur scheitern. So größenwahnsinnig kannst du nicht sein. Setz dich doch nicht einen Vergleich aus mit einem Menschen, der dieses Jahr den Oscar gewonnen hat. Also du kannst nur scheitern, wenn du dich direkt einen Vergleich mit den Allergrößten aussetzt.
Ist ein schwieriges Thema. Ich
nehme keine Vergleiche.
Ja, Selbstwahrnehmung. Ich kann
nicht individuell wahrnehmen.
Ja. Genau. Selbstwahrnehmung und Außenwirkung ist, glaube ich, generell schwierig. Ne? Und wenn du halt, wie du sagtest, in einem Umfeld bist, wo alle sagen, wow, du bist toll, der beste Sänger, der beste Schauspieler und du glaubst von dir auch, dann trittst du auch so auf. Hast dann halt vielleicht schlechte Demos, denkst aber, wow, ich bin der beste Schauspieler. Und dann hast du vielleicht noch das Glück, in Anführungsstrichen, dass du vom Caster besetzt wirst, nur weil du vielleicht viele Follower hast bei Instagram. Und das verstärkt ja noch, dass du denkst, du bist der beste Schauspieler. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, ne?
Und dann ist der Sturz aber gewaltig, wenn du dir dessen nicht bewusst bist. Wenn du dir nicht bewusst bist, Scheinkleister, eigentlich bist du gerade auf dem falschen Weg. Also das ist etwas, was ich unfassbar oft in den letzten 20 Jahren beobachtet habe. Und die Menschen sind alle verschwunden.
Nicola, möchtest
du nicht mehr in diesem Beruf? Ich habe ganz viele Leute, von denen hörst du jetzt gar nichts mehr, in meinem Leben kennengelernt, die hatten so eine Klappe, die sind nicht mehr existent.
Nicola, deine letzten Worte an alle Zuschauer bei YouTube, alle Zuhörer bei Spotify, Audible, Google Podcasts und Co. Worte, die die Leute bewegen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, einen Kommentar zu hinterlassen, wie ihr die Folge fandet. Gebt mir Feedback.
Ich habe auch den ein oder anderen Hater. Ich weiß gar nicht, ob schlau ist, Kommentare. Der erste Kommentar ist wahrscheinlich von irgendeinem Hater, aber egal, jetzt wissen wir schon Bescheid. Wir freuen uns schon auf euren Kommentar. Oder die eine Person, die immer denkt, dass irgendwas Böses drunter schreibt. Aber das ist auch etwas, was du dir irgendwann in deinem Leben verdient hast. Also Neid kannst du nur bekommen, wenn du in irgendetwas Erfolg hast. Neid kriegt man nicht einfach so geschenkt. Du kriegst kein Neid für nichts.
Genau. Ja, haut in die Tasten. Genau, schreibt Kommentare drunter. Am liebsten natürlich positive, auch wenn der Nicola jetzt Befürchtungen hatte, negative Kritik zu kriegen, was völlig unbegründet ist, denn du hast in dem Podcast... Ich bin kein Single mehr. Was sagtest du?
Ich bin kein Single mehr, ich bin glücklich vergeben. Das heißt, etwaige Heiratsanträge, so sehe ich ohne Brille aus, muss ich leider ablehnen. Nee, was wollte ich gerade sagen? Ja, da habe ich ja geschluckt während deinem Interview. Ne? Ich habe dir ja vorher so Fragen schon ausgefüllt und du hast ganz früh in unserem Interview schon den Satz gesagt, den ich so am Ende mitgeben wollte.
Ich weiß.
Ganz früh, frecherweise schon gesagt.
Das passt ja, aber so gut, ne? Das ist das mit dem Kind aufrechterhalten und so
zu. Ich habe einfach mal so nach 10 Minuten schon rausgehauen.
Jeweils passte so gut, weil du als 17-Jähriger ne, diesen Erfolg hattest und eben als Kind oder kindlich agieren konntest und deswegen musste ich deinen Schlusssatz nach vorne bringen. Aber trotzdem hast du jetzt die Chance, deine Spontanität zu beweisen und ja, einen neuen Schlusssatz zu kreieren.
Bleib dran, bleib fokussiert an deinem Ziel dran und dann wird das auch was.
Nicolai, vielen Dank für deine Zeit. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, zu kommentieren. Nicolai, mach dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschö. Ja.